Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zur März-Ausgabe der Makroskop-Kurzstrecke, wie immer mit einem Update zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Mit Klaus Michelsen, dem Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, und mit mir, Franziska Walser. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Eine echte Überraschung.
In einer, wie er selber gesagt hat, fulminanten Aufholjagd hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir bei der Wahl in Baden-Württemberg den CDU-Kandidaten Manuel Hagel eingeholt. Bei der Wahl am vergangenen Wochenende kamen die Grünen auf 30,2%, die CDU auf 29,7%. Klaus, jetzt war ja im Nachgang zur Wahl viel vom Özdemir-Faktor die Rede. Wie übertragbar ist denn das, was in Baden-Württemberg da passiert ist, auf die Bundespolitik?
Ich glaube, die Baden-Württemberg-Wahl war eine sehr spezielle, weil sie ganz stark auf Personen zugeschnitten war. Also Cem Özdemir hat ja sehr damit geworben, dass er mit einem Schwabe mit Migrationshintergrund ist, sehr viel Lokalkolorit hineingetragen hat, aber auch versucht hat, die Themen anzusprechen, die die Leute vor Ort bewegen. Und das ist ihm offensichtlich sehr gut gelungen. Und der Kandidat, der noch von einem halben Jahr scheinbar uneinholbar vorne lag, ist jetzt doch dann nochmal kräftig unter die Räder gekommen und hat eben nicht mit den Dingen punkten können, die er da angeboten hat. Also insofern spannendes Ergebnis. Gucken wir mal, wie es da weitergeht.
Aber also jetzt von einem grünen Comeback oder sowas zu sprechen, wäre dann einfach in dem Zusammenhang nicht korrekt.
Es ist ja eine interessante Wahl gewesen, dahingehend, dass eben die Grünen gar nicht als die Grünen in dem Sinne zu erkennen waren. Also es ist ja ein Landesverband, der sich ja auch bewusst so etwas abgegrenzt hat gegenüber allzu linken Fantasien. Cem Özdemir hat auch sehr klar gesagt, als beispielsweise das Europaparlament das Mercosur-Abkommen nicht ratifiziert hat oder beziehungsweise eben nicht direkt angenommen hat, dass das eigentlich nicht das ist, was er wollte. Und da haben die Grünen in Straßburg eben so gegen ihn, wenn man so möchte, gestimmt. Also insofern hat er sich an verschiedenen Punkten auch von sehr grünen Positionen deutlich abgegrenzt. Hängt auch damit zusammen, dass Baden-Württemberg eben als Industrie- und Automobilstandort ein sehr, sehr wichtiger ist.
Genau, und das ist natürlich Verbrennerverbot zum Beispiel ein empfindliches Thema.
Das sind solche Sachen, wo man dann anders drüber nachdenkt und auch eine grüne Partei sich anders aufstellen muss. Also auch der Vorgänger hat ja gesagt, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der fährt einen Daimler. Und das muss so sein. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie unterschiedlich da doch vielleicht die Landesverbände sind.
Ja, ist ganz interessant. Genau, er beerbt ja Winfried Kretschmann, den ersten grünen Ministerpräsidenten. Und dass es so ein Match ist, grüne Politik und Baden-Württemberg, liegt eben daran, dass die das einfach anscheinend sehr gut anpassen dann an den Standort, an dem sie gewählt werden.
Ja, sie überlegen gut, welche Politik passt zum Land. Und man hat da eben auch durchaus erfolgreich in den letzten Jahren Politik gemacht, in einer Konstellation, die ja auch schwarz-grün oder grün-schwarz in dem Fall war. Also man hat schon dieses Konservative in sich und versucht, das zu verbinden mit einer Modernisierungsagenda, den Industriestandort neu zu erfinden. Man sucht da schon auch Wege, neben Automobilen auch andere Standbeine aufzubauen. Und das ist etwas, was durchaus gesehen wird.
Jetzt hatten wir Automobil, aber gleichzeitig ist ja Baden-Württemberg der führende Pharma-Standort in Deutschland mit über 200 Unternehmen. Das heißt, das ist da auch wichtig, ne? Wird das irgendwie, erwartest du Auswirkungen des Wahlergebnisses auch auf die Pharmabranche?
Ja, für die Pharmaindustrie und für den Standort der industriellen Gesundheitswirtschaft, so würde ich das mal beschreiben, ist das durchaus ein positives Signal, dass hier Kontinuität herrscht, weil dort ein Dialogformat schon etabliert wurde, wo man sich sehr regelmäßig auch auf politisch hoher Ebene zum Gespräch getroffen hat und bestimmte Dinge für den Standort aufgegleist hat. Also das ist ein Erfolgsmodell. Und man hat in Baden-Württemberg auch viele Zutaten, die für die Gesundheitswirtschaft spannend sind. Das eine ist, wir haben hochinnovative Pharmakonzerne mit Produktion, mit Forschung am Standort. Also Roche beispielsweise oder Pfizer AbbVie sind sehr stark dort vertreten. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben aber auch Produktionskapazitäten von sogenannten Lohnherstellern, also Vetter, Pharma und Rentschler. Das sind Hersteller, die im Auftrag für die großen Unternehmen produzieren. Und wir haben ein Cluster von Pharma-Maschinenbau- und Verpackungsherstellern.
Mhm. Also so wirklich das ganze Ökosystem, könnte man
genau
sagen.
Genau. Ne? So also bisschen, man hat so diese industrielle Technologiekompetenz, Pharma wirklich von A bis Z zu machen. Und dazu kommt, man hat auch ein ganz starkes wissenschaftliches, medizinisches Cluster in Heidelberg. Also man hat da wirklich sehr viele Zutaten, die diesen Standort sehr attraktiv machen. Insofern ist es sinnvoll und positiv, darauf aufzubauen.
Ja, und eine gute Nachricht im Sinne von Kontinuität. Also dieses Cluster kann sozusagen weiter gedeihen, weil...
Ja, die Erwartung ist, dass natürlich die Politik, die da angeschoben wurde auch und die eben sehr positiv auch funktioniert hat, dass die eben weitergeführt wird und dass man dann damit auch eine gewisse oder eine Antwort auf diesen Strukturwandel auch in der industriellen Landschaft in Baden-Württemberg gibt.
Die Schlagzeile des Monats.
Bei Angriffen getötet, Irans Staatsoberhaupt Khamenei ist tot. Das meldete zum Beispiel der Nachrichtensender NTV am Samstag, den 28. Februar. Und seitdem befinden wir uns in einem neuen Nahostkrieg. Klaus, die Lage ist total unübersichtlich noch. Wird es wahrscheinlich auch bleiben. Mit welchen wirtschaftlichen Folgen rechnest du denn von dem Konflikt?
Also die Region ist unheimlich wichtig. Einmal als Lieferant von Erdöl, Gas und Rohstoffen. Also da kommt eine ganze Menge aus der Region. Das Zweite ist, es ist auch mittlerweile ein logistisches Hub, also für die Welttransportwege auf dem See, aber auch durch die Luft ist die Region sehr wichtig. Und beides ist jetzt gestört. Also wir sehen, dass gerade die Ölpreise wirklich enorm in die Höhe geschossen sind.
Auf fast über 120 Dollar. Ne?
Ja, kurzzeitig war das eben auch in Höhen, die wir eigentlich gesehen haben, als es dann in der Ukraine mit dem Krieg losging. Ja. Also das ist etwas, was da sehr starke Wellen geschlagen hat. Das hängt damit zusammen, dass diese Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr, vor allen Dingen für den Transport von Öl benötigt wird und die eben nicht mehr sicher ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, auch der Iran selbst produziert eine ganze Menge oder fördert eine Menge Öl und die Fördermenge fehlt schlicht und ergreifend auch auf dem Weltmarkt. Und dann kommt eben die Angst dazu, dass dieser Krieg deutlich länger dauert und das insgesamt führt zu sehr stark steigenden Preisen mit Folgen für die Produktionskosten weltweit. Und das ist etwas, was die Industrie, die Pharmaindustrie aber auch durchaus trifft. Weil die Kosten eben für die Herstellung.
Genau, weil man denkt natürlich im ersten Moment an Tankstellen, ne? Also erinnert sich zum Beispiel an den Ölpreisschock in den 70ern, als es dann Fahrverbote gab und sowas. Aber das betrifft eben auch die Pharmabranche.
Das betrifft die Pharmabranche und das ist eine Inflation, die kommt nicht ganz direkt dort an, aber über die Vorleistung. Also die Branche bezieht ja eine ganze Menge Produkte aus der Chemie, aus anderen Bereichen und die sind sehr viel stärker auch auf Energiepreisschocks sensibel und dort gehen dann die Preise hoch. Wir hatten das anfangs des Ukraine-Kriegs modelliert und haben dann eben diese sehr hohen Inflationsraten, die wir dann in Folge gesehen haben, bis zu 8%, mit unseren Modellen ganz gut voraussagen können. Also dieser Preisschock, der schiebt sich dann einmal durch die Wertschöpfungskette, also von den Rohstoffpreisen zu den Herstellungspreisen, zu den Großhandelspreisen und am Ende irgendwann zu Einzelhandel- und Konsumentenpreisen.
Ja.
Also das geht da einmal die Kette durch und man wird das über die Zeit merken. Wir werden also einen höheren Inflationsschub haben.
Aufsteiger und Aussteiger.
Es gibt personelle Veränderungen beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, viel besser bekannt als die 5 Wirtschaftsweisen. Das Mandat der Ökonomin Ulrike Malmendier wurde nicht verlängert und stattdessen soll der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr in den Sachverständigenrat kommen. Klaus, ist es so Business as usual, weil es sind ja rotierende Besetzungen, oder ist es doch eine Überraschung, dass Malmendier nach 3,5 Jahren schon wieder raus ist?
Ja, es ist schon überraschend früh. Also üblicherweise lässt man den Wirtschaftsweisen mehr Zeit, sich dann auch im Rat zu etablieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Aber auch ist es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so 2 Amtszeiten dort eigentlich voll macht. Sie kam schon später rein, also der Platz war längere Zeit unbesetzt.
Genau, eigentlich sind es 5 Jahre, glaube ich, oder so. Ne?
Und man sagt eigentlich zweimal darf man dort mitmachen und danach ist Schluss. Und das ist etwas, was jetzt womit gebrochen wird. Und das ist, war für viele überraschend, einschließlich des Rats selbst, der sich ja dann auch in einer öffentlichen Äußerung etwas verwundert gezeigt hat, dass das so schnell jetzt wieder ein Ende findet.
Und es wurde ja spekuliert, also über den Grund darüber, ne? Also das ist der Neue jetzt auf dem CDU-Ticket, das wechselt immer so hin und her, wer die besetzen darf. Und dann wurde spekuliert, die wäre nicht ordnungspolitisch genug. Also was ist das, irgendwie eine Richtungsentscheidung, dass sie jetzt raus ist und ein Neuer kommt?
Ja, da gibt es unterschiedliche Lesarten. Die einen sagen, es ist so, dass man Expertise im Handel braucht. Und der Gabriel Felbermayr, der jetzt dazukommt, war Präsident des Instituts in Kiel, des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, vorher am IFO-Institut auch mit den Handelsfragen betraut und jetzt in Österreich am Wirtschaftsforschungsinstitut auch Präsident. Der ist ein ausgewiesener Außenhandelsexperte, kennt sich extrem gut aus mit Zollfragen und den Auswirkungen und ist deshalb schon eine gar nicht so schlechte Besetzung für die Fragen dieser Zeit. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite verliert man auch Kompetenz, nämlich im Bereich der Finanzmärkte und der Finanzierung auch von Investitionen junger Unternehmen und all das, was eben von dieser Seite mit in den Rat hineingetragen wurde, verliert man jetzt. Also auch etwas,
was man. Das hatte
die
Frau Malmendier mehr.
Genau, das war ihr Schwerpunkt. Da hat sie auch einiges zur Vertiefung der Finanzmarktunion beigetragen. Und das ist etwas, was auch nicht unwichtig ist, wenn es um die Frage geht, wie behauptet man sich eigentlich industriepolitisch? In so großen Konflikten oder Konkurrenzsituationen mit China und den USA. Also das sind beide so inhaltliche Begründungen. Worauf du jetzt anspielst, ist ein bisschen die politische Ausrichtung des Rats. Also er war ja lange Jahre, als galt er als ein Hort der ordnungspolitischen Ausrichtung auch der deutschen Wirtschaftspolitik, also ein bisschen das ordnungspolitische Gewissen, dass man eben nicht zu viel Staat und eigentlich mehr Markt wagen sollte. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, nicht weil man aus meiner Lesart nicht, weil man den Rat völlig neu besetzt hat oder unterschiedlich besetzt hat, sondern weil sich auch die Ökonomik weiterentwickelt hat. Also von dieser sehr deutschen Tradition der Ordnungspolitik hin mehr zu pragmatischeren, wenn man so möchte, situationsangemessenen Vorschlägen, die sich weniger an, will ich nicht sagen Glaubenssätzen, aber weniger an Prinzipien orientieren, sondern eben sagt, wir brauchen pragmatische Lösungen und wir schauen uns vor allen Dingen empirisch an, wie bestimmte Dinge wirken und orientieren uns an der empirischen Interpretation von Zahlen und Dingen und weniger an der rein ordnungstheoretischen, ordnungspolitischen Linie.
Also der Neue kommt, der hat sich ja auch schon kräftig eingemischt, ne? Der hat ein Interview gegeben, relativ schnell dann, und hat da über den Iran geredet, auch über Zollpolitik. Also kannst du kurz noch sagen, was du erwartest so?
Was ich mir jetzt erwarte, ist, dass man nochmal neu über auch diese ganzen Fragen, wie man sich handelspolitisch aufstellt, diskutiert. Weil diese Expertise ist eine, die jetzt dringend benötigt wird. Also die Frage, wie verhält man sich eigentlich gegenüber China, was ja auch mit starken Subventionen Industrieprodukte nach Europa schiebt und welche Antworten gibt man da eigentlich darauf? Das ist noch in weiten Teilen ungeklärt. Wir haben auch immer wieder die Diskussion, wie man reagiert man auf Zollandrohungen aus den USA und was sind da eigentlich europäisch gute Antworten. Auch da hat er Vorschläge gemacht, die zumindest in der Branche bei uns mal zu kontrovers angesprochen.
Sag mal konkret.
Ja. Naja, es gab ja mal die Debatte, bevor hier überhaupt Zölle eingeführt wurden, wie reagiert man drauf? Und er hat halt beispielsweise vorgeschlagen, man kann ja auch über Ausfuhrkontrollen nachdenken und sich überlegen, wie trifft man eigentlich die USA auch mit Instrumenten, die deren Versorgung verteuern oder verschlechtern. Und da waren Arzneimittel auch auf der Rechnung mit drauf. Ne? Und das ist etwas, wo natürlich dann einige auch mal gesagt haben, haben wir da vollständig drüber nachgedacht, was bedeutet denn das eigentlich für die Menschen, die versorgt werden sollen und so weiter.
Das Lexikon der Wirtschaft.
Die Europäische Kommission hat am 4. März ihren Vorschlag für einen Industrial Accelerator Act vorgelegt. Was ist das denn, Klaus?
Ja, das ist eine industriepolitische Antwort, die ursprünglich gedacht war für die Dekarbonisierung der Industrie, also vor allen Dingen auf energieintensive Industrien gemünzt war. Er wurde jetzt erweitert, weil man gesagt hat, man muss auch mit anderen Herausforderungen umgehen und insbesondere die Handelspolitik und die Konkurrenz aus China in den Blick nehmen. Und da wurde gesagt, wir wollen hier Buy European als ein Instrument.
Also made in the EU sozusagen.
Genau. Also man möchte Wertschöpfung, also Förderung, Märkte, Marktzugang daran koppeln. ob in Europa, in Deutschland produziert wird und damit eben auch die Möglichkeit eröffnen, in strategisch wichtigen Sektoren auch steuernd einzugreifen.
Es gibt ja jetzt schon Warnungen, das könnte auch einfach zu mehr Bürokratie führen. Also findest du das eine gute Sache oder eher nicht so?
Ich glaube, man muss sehr gut darüber nachdenken, in welchen Bereichen man solche Instrumente einsetzt. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir über Sicherheitspolitik und Verteidigung sprechen, dass man auch eine starke Verteidigungsindustrie hat. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir über Resilienzfragen sprechen, Krisensicherheit, dass man entsprechende Kompetenzen vor Ort hat. Dann sind wir ganz schnell auch im Bereich der Gesundheit. Mhm. Und wir sollten darüber nachdenken, wie man eben Märkte für Innovationen, also dort, wo noch keine Märkte für Dinge existieren, wo ganz innovative Produkte entstehen, wo man eben auch Märkte aufbauen kann und gleichzeitig sicherstellt, dass die Produktion und Wertschöpfung am Standort stattfindet. In den drei Anwendungsfeldern halte ich es für sehr durchaus bedenkenswert, über solche Instrumente nachzudenken. Das Kontra ist, man hat bisschen die Herausforderung auch zu sagen, ja, wir wollen ja auch nicht die Industrien, die sich verändern sollen, durch Zuwendungen eben wieder dazu bringen, ihr altes Geschäftsmodell fortzusetzen.
Ja.
Also diese Innovationsaktivitäten.
Die also sowas wie Energie oder Auto, also so Sachen, die es schon länger gibt, da möchte man Innovation eher reinbringen, als zu fördern, was es schon gibt.
Genau, da schützt, wenn da tut man vielen vielleicht gar keinen so großen Gefallen, wenn man sie zu sehr schützt vor der Konkurrenz, der innovativen Konkurrenz von außen.
Sagt VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Eine frische Ausgabe von Makroskop Shorts gibt es im April wieder. Und in der Zwischenzeit hast du was mit meinem Kollegen Philipp Eins geplant, sag mal.
Ja, genau. Wir haben ja die Debatte um Teilzeit und wie faul ist eigentlich Deutschland. Wir haben uns die Teilzeitfrage nochmal vorgeknöpft und geschaut, welche Industrie ist eigentlich offen für Teilzeitbeschäftigung, wie flexibel sind wir und auch die Frage, jetzt auch mit Bezug auf den Frauentag, welche Industrie ist eigentlich ready für neue Arbeitsmodelle und bietet gute Chancen auch für die weibliche Belegschaft, sich dort eben in der Karriere zu verwirklichen?
Sehr spannend, da höre ich auf jeden Fall rein. Hintergründe zur Branche gibt's bis dahin auf vfa.de und alle Podcasts des VfA finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren und zum Weiterempfehlen. Ich bin Franziska Walser und verabschiede mich für heute. Bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.